Ich stehe an diesem See. Es ist still. Ich bin allein. Nebelschwaden liegen noch über dem Wasser. Es ist kühl. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Mein Blick gleitet über den See. Wie ein Film zieht mein Leben nochmals an mir vorbei. War alles gut? Was hätte ich anders gemacht? Es sind noch ein paar wenige Schritte geblieben. Was erwartet mich da drüben? Ich mache meine Augen zu. Die letzten zwei Schritte, ich stelle mir die Frage, wenn ich heute gehe. Schlag mal bitte den Psalm 90 auf. Dürft ihr gerne mitlesen. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt und unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Lieber Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass wir dein Wort erforschen dürfen. Hab du Dank für die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und wir möchten dir Danke sagen, dass du mitten unter uns bist. Du lässt uns nicht allein, sondern du bist da. Und wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort aufmachst, dass du mir die richtigen Worte ins Herz gibst, in den Mund legst, dass wir dein Wort verstehen und dass es doch auch in unserem Leben das bewirkt, was du von uns haben möchtest. Wir möchten ein Licht und ein Zeugnis sein für dich hier in Biesingen, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Freundeskreis. Wir möchten mit dem, was du uns gegeben hast, auf dich hinweisen. Amen. Ja, unsere kindliche Vorstellung von Mose zeigt uns einen alten, zotteligen Mann, der mit einem Stock irgendwo Schafe hütet oder ein widerspenstiges Volk durch die Wüste führt. Wir sehen vielleicht einen Mose, wie er vor dem Pharao steht und Gottes Strafe, Gottes Gericht ankündigt. Vielleicht sehen wir Mose vor dem Meer, im Nacken sein eigenes Volk und die Ägypter, die sie vernichten wollen. Mose steht vor dem Meer und hofft, dass Gott ein Wunder tut. Mose hat den Psalm geschrieben. Das ist der einzige Psalm, wo es in der Bibel heißt, dass Mose den geschrieben hat. Was war das für ein Mensch, der Mose? Historisch betrachtet war Mose einer der mächtigsten Männer zu der damaligen Zeit. Wir lesen, dass er unterwiesen wurde in allen Wissenschaften und Künsten der Ägypter. 40 Jahre lang war er am Hof des Pharaos. Mose war ein Politiker, er war ein Stratege, Er war ein hervorragender Baumeister. Er wusste, wie man ein Volk führt und leitet. Er war ein Kenner der ägyptischen Religion. Er wusste auch, wie man ein Volk mit Lebensmitteln versorgt. Er kannte die Pracht Ägyptens. Er war gut gekleidet, wurde gepflegt und mit dem Allerbesten versorgt. Mose wusste, wie man die Dinge anpackt. Er war erfolgreich und ihm stand eine große Karriere bevor. Mose, der Prinz von Ägypten. Mose war der Prinz von Ägypten und trotzdem spürte er tief in seinem Innern, dass er nicht Teil von diesem ägyptischen Volk ist. All der Wohlstand und die Macht konnten Mose nicht davon abhalten, sich auf die Suche zu machen. Die Suche nach seiner Herkunft. Die Suche nach seiner Herkunft führte ihn als erstes auf eine Baustelle. Und schlussendlich irgendwann zu Gott. Über Nacht wurde aus dem Prinzen ein Mörder, ein Flüchtling, ein Hirte. Mose verließ als Anwärter auf den Thron die Herrlichkeit Ägyptens und lebte 40 Jahre lang in der Wüste und fand dort den lebendigen Gott. Und schlagartig änderte sich das Leben von Mose. Gott gibt ihm einen Auftrag. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück in deine Heimat, in deine Herkunft und führe mein Volk in das Land, das ich dir zeigen werde. Aus dem Mörder, Flüchtling und Hirte soll der Anführer einer neuen Nation werden. Und der Mose steht vor dem Pharao, vor dem mächtigen Mann der Welt und fordert ihn zur Bankrotterklärung auf. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Wenn wir den Mose biblisch betrachten, dann kommen wir irgendwann auf Hebräer 11, die großen Glaubenshelden. Was lesen wir da über den Mose? Ab Vers 24. Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Was war das für ein Glaube? Mose kannte den Christus nicht. Und trotzdem war der Mose davon überzeugt, dass Christus der größere Reichtum für sein Leben ist. Mose schaute auf die himmlische Belohnung. Mose, der Prinz von Ägypten, der allen weltlichen Besitz hatte, was wir uns vorstellen können, sagt, und es nicht am Ende seines Lebens, er sagt, ich halte das alles für Dreck. Ich strecke mich aus nach Christus. Er ist alles, was ich brauche, alles, was ich habe. Wie oft halte ich eigentlich an meinem Wohlstand fest? Wenn ich irgendwann allein daheim bin, dann klopfe ich mir auf die Schulter und sage, klasse Typ, guck dir dein Konto an, guck dir dein Reichtum an. Ich stehe vorm Spiegel und bewundere mich. Meine solide Statur, meine Frische. Und Mose lächelt müde zurück und sagt, es ist alles nur Dreck. Benny, folgt mir nach. 40 Jahre in die Wüste. Lass das alles hinter dir. Was geben wir Mose für eine Antwort? Sind wir bereit, aufzustehen und nachzufolgen? Oder bleiben wir einfach sitzen? Mir ist wichtig, um den Psalm 90 richtig einordnen zu können, dass wir uns die historische Situation aus dem Leben des Moses anschauen. Das war nicht irgendjemand. Das war ein großer Herrscher. Dieser Mann, der alles hatte, der entscheidet sich für Gott. Er entscheidet sich für ein Leben in der Wüste. Keine Sicherheit, keine Planbarkeit, 100% in Gottes Hand. Nur diesen Auftrag, führe mein Volk heraus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Mose sah das Land nur von Ferne. Aber ihm war das schlussendlich auch egal. Das Volk war am Ziel. Der Mose war allein auf dem Berg und hatte Christus zum Ziel. Das Ziel von Mose war der Himmel. Wir wissen nicht, wann Mose diesen Psalm geschrieben hat, aber ich denke, dass es zum Ende seines Lebens war. Und Mose hinterlässt dem Volk Gottes die Gebote, das Gesetz, die Geschichte und diesen einen Psalm. Und ich möchte euch heute gerne auf eine Reise durch den Psalm 90 mitnehmen. Und wir kommen an drei Kreuzungen vorbei. Und ich bin gespannt, wo unsere Reise hingeht. Markus, mach mal bitte die erste Folie rein. Nee, zurück. Wenn ich heute gehe, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich heute gehe, weißt du, wohin du gehst? Die Frage ist eine der Kernfragen vom menschlichen Dasein. Es gibt zig viele Menschen, die sich über diese Frage den Kopf zerbrochen haben. Was erwartet dich nach dem Tod? Gibt es überhaupt ein Leben nach dem Tod? Ist mit dem Tod alles aus? Weißt du, wohin du gehst? In der Bibel wird uns der Abschnitt vor und nach unserem Leben als Ewigkeit bezeichnet. Wir leben hier ein paar Tage auf dieser Erde und werden irgendwann sterben. Die einen früher, die anderen später. Und spätestens mit dem Tod beginnt für uns die Ewigkeit. Und jede Religion versucht, die Frage nach der Ewigkeit zu beantworten. Für die einen ist es das Elysium, für die anderen das Nirvana und wieder andere ziehen in die ewigen Jagdgründe. Doch warum beschäftigt sich der Mensch mit der Ewigkeit? Woher weiß der Mensch, dass ihn die Ewigkeit erwarten wird? Im Prediger 3, Vers 11, da lesen wir, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit ihn in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Es ist Gott, der dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Wir beschäftigen uns mit der Frage und wir stellen uns die Frage, ja, warum überhaupt? Die Ewigkeit hat Gott dir ins Herz gelegt. Und es ist die spannende Frage, wer ist denn überhaupt dieser Gott? Die Ägypter konnten die Frage nach Gott und der Ewigkeit ziemlich sicher beantworten. Und auch der Mose wurde als zukünftiger Herrscher in allen diesen Bereichen unterwiesen. Mose kannte die ägyptischen Gottheiten, er wusste ihre Funktion, er kannte ihren Namen. Mose kannte alle Götter Ägyptens. Und Mose wusste auch, was notwendig war, um einen Menschen auf die Ewigkeit und das Leben im Jenseits vorzubereiten. Mose wusste, was ihm nach dem Tod erwarten wird. Als Mose von Gott den Auftrag bekommt, das Volk herauszuführen, da fragt Mose Gott, ja, was soll ich dem Volk sagen? Wenn sie fragen, welcher Gott hat zu dir gesprochen, was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott gibt ihm die Antwort. Ich bin, der ich bin. Das ist mein Name in Ewigkeit und das meine Benennung von Generation zu Generation. An dieser Stelle macht Gott dem Mose klar, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott ist Jahwe. Wir lesen gleich zu Beginn von dem Psalm 90 in dem Vers 1 die Antwort auf alles Menschliche suchen. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Mose beginnt den Vers mit der Anrede Adonai, Herr. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Hier steht im Hebräischen El. Wir haben vom Jahwe gehört, Adonai und El. Trotz drei unterschiedlichen Bezeichnungen ist immer der gleiche Gott und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat die Welt erschaffen und er ist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation. Ich bin, der ich bin und außer mir gibt es keinen. Und demgegenüber steht der Mensch, wir lesen in dem Vers 3, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Wir haben auf der einen Seite den ewigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und auf der anderen Seite den vergänglichen Menschen. Wer von uns würde nicht gerne ewig leben? Gott begrenzt unsere Zeit hier auf dieser Erde. Mose vergleicht unser Leben mit einer Blume. Sie blüht am Morgen, bringt ein bisschen Frucht und am Abend verdorrt und verwelkt sie. Es ist eine ziemlich kurze Zeit. Und wir werden feststellen, dass so arg viel von unserem Leben gar nicht mehr bleiben wird. Der Vers 9, der bringt es noch mal ein bisschen deutlicher zum Ausdruck. Da heißt es, wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Ach, wie gut kann ich das nachvollziehen, den Seufzer. Wir gucken unser Leben an und seufzen einmal durch und unser Leben ist zu Ende. Wir müssen irgendwann alle sterben. Und spätestens auf dem Sterbebett wird jeder von uns sich die Frage stellen, soll es das gewesen sein? In dem Vers 7 und 8 lesen wir, denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Die ursprüngliche Gemeinschaft und die Liebe, die uns Menschen von Gott geschenkt waren, es erwartet uns nur Zorn. Wir haben das Ziel unserer Berufung verfehlt. Wir sind für ewig von Gott getrennt. Es gibt keine Möglichkeit von Menschen, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Die ursprüngliche Gemeinschaft, wie sie sich Gott vorstellt für dein Leben, die haben wir zerstört. Und in Römer 3, Vers 10 bis 12, da steht es treffend, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Gott sieht unsere Ungerechtigkeiten. Unser verborgenes Tun kommt vor ihm ans Licht. Und Gott kommt zu dem Ergebnis, es ist kein Gerechter da, kein Verständiger, keiner, der Gott sucht. Und alle, inklusive mir, sind untauglich geworden. Wir alle haben das Ziel verfehlt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich heute gehe, weißt du, wohin du gehst? Wir leben zwischenzeitlich in einer Zeit, wo der geistliche Glaube mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Früher war es üblich, das stand irgendwo, wenn auch verstaubt, aber es stand eine Bibel irgendwo in einem Regal. Die Bibel war im Haushalt. Und wir wundern uns, warum ungläubige Menschen unseren christlichen Smalltalk nicht mehr verstehen. Und wir suchen den Grund für das Problem. Und wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich euch sagen, das Grund dafür bin ich. Jesus gibt mir als sein Nachfolger den Auftrag, sein Licht, sei Salz in dieser Welt, bewirk was in dieser Welt, sei ein Wegweiser, zeig mit deinem Leben auf mich. Ich bin kalt geworden und ich bin lieblos geworden für meine Nächsten. Ich möchte uns hier an dieser Stelle einfach auch nochmal aufrütteln. Lass dich gebrauchen von Gott. Lebe deinen Glauben mit Freude und verbreite Hoffnung in dieser Welt. Weißt du, wohin du gehst, wenn du heute stirbst? Das ist eine sehr persönliche und eine intime Frage. Und vielleicht hast du es gerade schwer in deinem Leben. Du kannst nachts nicht mehr schlafen. Du kannst dir keinen liebenden Vater vorstellen, weil du als Kind von deinem Papa verprügelt wurdest, vernachlässigt. Er hat dich verlassen. Du siehst die Unsicherheit in der Welt, die Kriege, den Leid und das Tod. Und du stellst dir die Frage, wo ist Gott? Der liebende Gott. Vielleicht schaust du dir auch mein Leben an und denkst insgeheim, der da vorne, da lebe ich als Ungläubiger doch viel besser. Mach die Beantwortung von dieser wichtigen Frage nicht von deinen Äußerlichkeiten ab. In Johannes 3, Vers 16, wir kennen die Verse alle, da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja! Welch geistliche Wahrheit! Als Jesus im Garten Gethsemane auf dem Boden lag, da war es für ihn harte Realität. Und er fleht seinen Vater an, seinen Papa im Himmel, und er sagt, Herr, wenn es irgendwie möglich ist, ich möchte einen anderen Weg gehen. Wenn es irgendwie anders geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es einen anderen Weg gäbe und ich an den liebenden Vater glaube, spätestens dann hätte er sich über den Sohn erbarmt. Und Gott sagt zu seinem Sohn, es gibt keinen anderen Weg. Nur du kannst ihn gehen. Es gibt keinen anderen Weg zum ewigen Leben als nur durch Jesus. Keine andere Religion, keine andere Philosophie, nur Jesus. Jetzt leben wir in einer aufgeklärten Welt. Und ich muss mir die Frage gefallen lassen, darf ich das überhaupt heutzutage noch sagen? Nur dieser eine Gott, nur diese eine Wahrheit. Ich kenne mich in anderen Religionen nicht so gut aus, auch in der Philosophie weiß ich, kenne ich mich nicht so gut aus. Eins kann ich euch sagen, ich kenne keinen Gott, der von sich aus die Gemeinschaft mit dem sterblichen Menschen sucht. Ich kenne keinen Gott, der sagt, ich mache alles für dich, damit du zu mir kommen kannst. Ich kenne keinen einzigen Gott hier auf dieser Welt, der mir jetzt die Gewissheit gibt, dass wenn ich sein Kind bin, dass ich nicht verloren gehe. Ich kenne keinen einzigen Gott, der mir die Gewissheit gibt, meine Sünden sind, ich bin frei von meiner Schuld und von meinen Sünden. Wer kann mir die Gewissheit geben als nur dieser eine Gott? Und nur dieser eine Gott hat das Recht zu sagen, ich bin genug für dich. Gott offenbart sich für uns in seinem Wort. Ich möchte dich ermutigen, mach dich auf die Suche. Erforsche Gottes Wort, rede mit ihm. Er wird sich finden lassen. Er liebt dich. Gott bringt dich sicher nach Hause. Wenn ich heute gehe, empfängst du mich mit offenen Armen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, was bringt mir das eigentlich? Wo liegt denn hier mein Vorteil? Und ich stelle dir die Frage, wenn du heute gehst, weißt du, was dich erwarten wird? Was erwartet dich nach dem Tod? Nichts. Warum der ganze Aufwand? Was erwartet dich nach dem Tod? Ein Himmel mit kleinen, süßen Engeln, die auf einer Posaune Musik machen? Was erwartet dich nach dem Tod? Die Hölle? Die ewige Party? Mit viel Spaß, guter Laune, mit netten Leuten um dich herum. Was erwartet dich nach dem Tod? Eine Kuh? 72 Jungfrauen? Das Paradies? Wir schieben die Frage gerne vor uns hin, weil die Frage unsere Lebensfreude zerstört. Aber wisst ihr, es ist für uns so lebenswichtig zu wissen, wo es am Ende hingeht. Es ist so lebensnotwendig zu wissen, dass du jetzt schon weißt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Der Psalm 90 gibt uns nur einen Hinweis auf die Ewigkeit. Und das steht gleich im Vers 1. Vielleicht habt ihr den noch im Kopf. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen. Du bist unsere Wohnung gewesen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, habt keine Angst. Ich gehe hin und ich werde für euch Wohnungen bereiten. Jetzt sind vermutlich alle schwäbischen Häuselsbauer unter uns enttäuscht, weil es leider nur eine Wohnung gibt. Kein einstehendes, freistehendes Einfamilienhaus. Es gibt nur eine Wohnung. Nach 400 Jahren Sklaverei, nach einem großartigen Auszug aus Ägypten, lebte das Volk 40 Jahre lang in Zelten. Sie waren auf der Reise ins verheißene Land. Jeden Tag Zelt abbauen, weiterreisen, Zelt aufbauen. Und der Schöpfer des Himmels und der Erde, er sagt zu Mose, baue mir ein Zelt. Ich möchte unter meinem Volk wohnen. Einige Zeit später möchte David dem Herrn einen Tempel bauen. Und Gott sagt zum Nathan, zu dem Prophet, der das dann an David weitergegeben hat in 2. Samuel 7, Vers 6, wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelte und Wohnungen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ergibt sich mit dem Zelt als Wohnung zufrieden. Er fordert von uns keine Kirchen, keine Kathedralen, keine schicke Gebäude. Er sagt, ich möchte unter dir wohnen, ich möchte in meinem Volk wohnen. Und wenn das heißt, dass ich in einem Zelt lebe, dann lebe ich für dich als Zelt und ich bin trotzdem der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir wissen das alle. Das Leben in einem Zelt, das ist ziemlich unbequem. Wir sind im Wetter ausgesetzt, wir leben in enger Gemeinschaft, wir können uns nicht voreinander verstecken und wir leben ziemlich transparent. Wir können auch nur das Nötigste mitnehmen, weil es wichtig ist, schnell voranzukommen. Der Paulus, der sich ziemlich gut mit Zelten auskannte als Zeltmacher, er bezeichnet sein Leben hier auf dieser Erde als Zelt, das irgendwann abgebrochen wird. Und er lebt die Perspektive Ewigkeit, weil er weiß, das Zelt hier wird ersetzt durch die himmlische Behausung. Wie wird es sein, wenn Jesus uns eine Wohnung zubereitet? Nimmt mich Jesus voller Stolz mit und zeigt mir meine neue Wohnung? Werden wir gemeinsam vor der Tür stehen und ich lese auf dem kleinen Klingelschild meinen Namen? Ich frage nach meinen Nachbarn. Ist ja wichtig, die Ewigkeit. Und Jesus sagt zu mir, sind die Besten. Kriege ich den Schlüssel für die Wohnung? Jesus zeigt mir die Wohnung und ich stelle fest, es ist viel schöner wie ein Symbol Sausen. Und ich gucke Jesus an und ich sage zu ihm, es tut mir leid. Die Miete, was die Wohnung kostet, kann ich niemals bezahlen. Und Jesus lächelt mich an und sagt, es ist ein Geschenk, ich habe dafür bezahlt. Wisst ihr, und dem gegenüber steht die Verdammnis, die ewige Verdammnis. Und sowohl vom Himmel als auch von der Hölle bekommen wir unzählige viele Beschreibungen in der Bibel. Im Mittelalter, da haben die Menschen viel Geld bezahlt, um nicht an diesen Ort zu kommen. Und ich habe das Gefühl, heutzutage ist die Hölle eine denkbare Alternative geworden. Die Hölle ist für mich der schlimmste Platz, den es in der Ewigkeit gibt. Und so wie ich mir den Himmel ganz einfach als Wohnung vorstelle, in die ich gern gehe, so stelle ich mir die Hölle auch ganz einfach vor. Es ist ein Ort der ewigen Finsternis. Es ist einfach nur dunkel. Und ich bin für immer getrennt von Gott. Wenn ich heute gehe, weißt du, was dich erwarten wird?
Die Frage, die stehen bleibt bei all dem Nachdenken über die Ewigkeit, wo willst du hin? Rechts oder links? Du hast die freie Wahl. Du hast die freie Entscheidung. Die Bibel sagt es uns ganz deutlich, und wir kennen den Weg in den Himmel. Jesus ist der Weg ins Vaterhaus. Noch eine Frage. Wenn ich heute gehe, wirst du dein Leben ändern? Ich fahre mit dem Zug ins Geschäft und ich bin neulich, ich glaube es war am 8. Februar, versicherungstechnisch fragwürdig nicht auf dem direkten Weg nach Hause gelaufen. Ich bin durch einen kleinen Wald gelaufen, bin über frisch gedüngte Felder gelaufen und ich habe mit Gott geredet. Ich war ganz vertieft und habe ihm alles aufgezählt, für was ich dankbar bin, auf was ich stolz bin. Und auf einmal stellt mir Gott eine Frage. Benny, bist du bereit, mir nachzufolgen? Ich wusste sofort, in welche Richtung die Frage geht. Mose hat uns vorhin gefragt, bist du bereit, deinen Platz zu verlassen und mit mir 40 Jahre lang in die Wüste zu gehen? Die Frage ist theoretisch. Gott fragt mich, Benny, bist du bereit, mir nachzufolgen? Das war so eine deutliche Frage und ich wollte eigentlich antworten. Ich blieb stehen und drehte mich um, schaute zurück zu dem kleinen Wald, schaute über Bodelshausen, Sonne ging gerade unter. Ich suchte die richtigen Worte. Wisst ihr, Gott wollte von mir kein billiges Ja, so ein Ja, das ich morgen wieder vergessen habe. Gott fragt mich, Benny, bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, alles, was du gerade aufgezählt hast, zu verlassen, mir nachzufolgen? Bist du bereit, wie Mose, den irdischen Reichtum gegen den himmlischen Reichtum in Christus einzutauschen und mir nachzufolgen? Mose antwortete mit einem Wort. Hineni, hier bin ich. Benny, warum zögerst du mit deiner Antwort? Wie gern hätte ich einfach nur Ja gesagt. Ich weiß, dass du immer bei mir sein wirst. Du wirst mich nie verlassen. Ich weiß, dass du mich an der Hand halten wirst, mich jeden Tag begleiten wirst. Ich weiß, dass alles, was du mir gibst, genug für mich ist. Ja, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Ich bin weitergelaufen und vor einiger Zeit stand dort am Weg ein Bienenhaus, das ist abgebrannt und ich habe mich auf so verkohlte Holzbalken hingesetzt. Und ich habe meinen zwei Arbeitskollegen eine Nachricht geschrieben. Es war am Schmutzigen. Und wenn heute Abend die Musik verklingt, das Lachen und die Gespräche verstummen, die Gedanken dich wieder einholen, die Masken fallen, spricht Gott zu dir, du bist mein Kind. Ich bin dein Vater, ich liebe dich. Auch wenn du es mir nicht glaubst, ich bin für dich da. Auch wenn dich alle wieder verlassen, ich gebe dir Hoffnung. Du kannst mir vertrauen, ich lasse dich nicht los. Und werde dir mit offenen Armen entgegengehen. Kurze Zeit später kam eine Antwort. Und was deine Nachricht betrifft, für mich bist du das, Benjamin. Und der Spaziergang war für mich wieder so ein Erlebnis mit Gott, wo ich eine geistliche Wahrheit verstanden habe. Gott fragt mich, bist du bereit, mir nachzufolgen? Das ist nicht die einmalige Bekehrung, sondern das ist die tägliche Nachfolge, die anstrengend ist. Gott fragt mich, bist du bereit, mir nachzufolgen? Ich tue mich mit dem Ja extrem schwer. Irgendwas stammle ich da zusammen und sage Ja. Und dann wirst du zum Zeugnis. Ja, die Frage ist doch, ob ich wirklich bereit bin, mein Leben hundertprozentig auf dieses Ziel auszurichten. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre Und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliehen dahin. Vers 10 und Vers 12, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Mose möchte uns keine Angst vor dem Tod machen. Der Mose gibt uns an dieser Stelle das Leben mit der Perspektive Ewigkeit. Und das ist mein Wunsch für dein Leben. Hab in deinem Alltag die Ewigkeit vor Augen. Denn was bringt mir Karriere und das Geld und all der Dreck, wenn ich eines sicher weiß, ist, dass am Ende nichts bleibt. Im Psalm 39, da gibt uns David ein anderes Beispiel, ein anderes Bild. Schaut mal eure rechte Hand an. Guckt nicht mich an, guckt eure rechte Hand an. Mose gibt uns als Lebenszeit maximal 80 Jahre. Ihr sollt nicht mich angucken, ihr sollt eure rechte Hand angucken. Und David schreibt, handbreit hast du unsere Tage gemacht. Wir fangen beim kleinen Finger an. Das ist unsere Kindheit. Guckt nicht mich an, guckt eure Hand an. Das kriegt ihr alles mit. Beim kleinen Finger, das ist eure Kindheit. 0 bis 20 Jahre. Ihr spielt, ihr fangt an zu lernen, die ersten Gehversuche. Ihr habt große Ziele und Erwartungen an euch selber. Der Ringfinger, das ist die Zeit von 20 bis 40. Ihr heiratet, kriegt Kinder, studiert, werdet erfolgreich im Beruf, alles läuft. Der Mittelfinger, das ist die Zeit von 40 bis 60. Die Kinder werden groß, gehen langsam aus dem Haus, ihr habt wieder mehr Zeit, müsst euch wieder mehr um euren Ehepartner kümmern. Ihr sucht euch vielleicht neue Hobbys. Vielleicht kommen die ersten Lebenskrisen. Und der Zeigefinger von 60 bis 80. Und der Zeigefinger, der zeigt auf die Generation, die nach dir kommt. Und du lebst in der Vergangenheit. Du sagst, ja, früher, als ich so alt war wie die, da war alles besser. Die Handbreite, das ist ein optimales Leben von 80 Jahren. Und jetzt macht er was anderes. Ihr nehmt jetzt euren linken Zeigefinger und legt euren linken Zeigefinger in euren Handballen von eurer rechten Hand, in den Altersabschnitt, wo ihr euch gerade befindet. Der kleine Finger 0 bis 20 Jahre, der Ringfinger 20 bis 40 Jahre, der Mittelfinger 40 bis 60 Jahre, und der Zeigefinger 60 bis 80 Jahre. Wie viele Finger sind dir noch geblieben? Wenn ich heute gehe, würde ich mein Leben, meine Prioritäten ändern? Was würde ich euch heute sagen, wenn ich wüsste, dass das meine letzte Predigt ist? Würde ich mit euch über belanglose Dinge reden? Würde ich euch versuchen, euch zum Lachen zu bringen? Wie würde ich mich von euch heute verabschieden, wenn ich wüsste, ich müsste morgen sterben? Würde ich mich in Liebe verabschieden, den Streit beenden, dir in die Augen schauen und sagen, wir sehen uns im Himmel? Mose gibt uns in den letzten Versen vom Psalm 90 so einen schönen und gesunden Blick auf unser Leben. Und unabhängig von unserem Alter, von unserem Stand oder von unserer Herkunft, ist mein Wunsch, dass wir ein lebendiges und ein mutmachendes Zeugnis in dieser Welt sind. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn das Erbe von Mose ist, dass die letzten Verse uns helfen, unseren Blick wieder neu auszurichten. Ich lese die Verse nochmal von 13 bis 17. Kehre wieder, Herr. Bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und festige das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. In allen 5 Versen stellt Mose Gott an den Anfang des Tuns. Mose ist sich sicher, dass alles von Gott ausgeht. Er bittet Gott und er erwartet alles von Gott. Vers 13, kehre wieder, Herr, erbarme dich. Vers 14, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Vers 15, erfreue uns. Vers 16, lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun. Und Vers 17, festige über uns das Werk unserer Hände. Das sind für mich die Schlüsselverse. Kehre wieder, Herr, erbarme dich. Ich darf euch sagen, wir haben einen Gott, der sich über dich erbarmt. Wir haben den liebenden Vater. Kein leiblicher Vater kann das tun, was der himmlische Vater für uns tut. Er sagt zu dir, ich verlasse dich nicht. Ich erbarme mich über dich. Ich kenne dich. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Damit fängt alles an. Gott hat sich über dich, über uns erbarmt. Nicht, weil er stolz auf uns ist, nicht, weil du ihm etwas vorweisen könntest. Gott hat sich über dich erbarmt, weil er dich unendlich liebt. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen unseres Lebens. Vielleicht bist du noch jung und du kannst dich auf den Himmel nicht so richtig freuen, weil du noch so viel vorhast. Das ist okay. Ich möchte euch bitten, mach den Himmel zu deinem Ziel und freue dich jeden Tag über Gottes Gnade, die über deinem Leben steht. Vielleicht bist du alt und der Lebenstag ist satt und du freust dich auf den Himmel und kannst kaum erwarten. Es ist okay. Freue dich auf den Himmel und juble über jeden Tag über die Gnade, die dir hier auf dieser Erde geschenkt ist. Egal wie alt du bist, ob das Leben noch vor dir liegt oder du zurückschaust, egal in welchem Lebensabschnitt du dich befindest, juble und freue dich. Wenn du morgens aufwachst, dann danke Gott für die Gnade, in der du jeden einzelnen Tag gemeinsam mit ihm erleben darfst. Erfreue uns. Was ist das für eine schöne Bitte? Doch es geht weiter. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. Die Bitte von Mose, die ist ziemlich mutig. Wir erinnern uns nochmal an den Prinz von Ägypten, der alles hatte. Und Mose sagt an dieser Stelle, es reicht, wenn ich die Hälfte habe. Und der Gedanke, der hilft mir oft in Tagen, wo es mir dreckig geht. Ich denke, als Kind Gottes kriege ich die 100%. Volle Leistung, ein erfülltes Leben. Und Mose sagt, 50-50 ist genug. Wo ist Gott dem Mose begegnet? Es war in der Wüste und nicht am Palast vom Pharao. Ich möchte mich nicht zu sehr von meinen oft wechselnden Lebensumständen beeinflussen lassen. Ich möchte jede Situation aus Gottes Hand annehmen und ihn bitten, dass er mir die erforderliche Freude und Dankbarkeit schenkt. Erfreue mich an jedem Tag. Ich weiß, auch dieser Tag liegt in deiner Hand. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Unabhängig, wie wir den Tag bewerten, ob er gut ist oder schlecht ist, Gott tut Wunder in deinem Leben. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass er die Augen für seine Wunder in unserem Leben öffnet. Zeige deine Majestät an unseren Kindern. Wisst ihr, ich als Vater, ich versuche meine Kinder bestmöglich zu erziehen und ich komme jeden Tag an meine Grenzen. Ich habe einen Charakter, der vielleicht für die Kindererziehung nicht so geeignet ist, aber ich darf bitten, dass Gott seine Majestät meinen Kindern zeigt. Was ist das für eine Bitte? Ich darf Gott bitten, dass seine Majestät über meinen Kindern wacht, sie beschützt und sie umgibt. Mose bittet Gott, zeige unseren Kindern deine Majestät. Und jetzt das große Feuerwerk von Mose. Wir haben am Anfang gehört, der ewige Gott und der sterbliche Mensch. Und der letzte Vers, den Mose seinem Volk mitgibt, der Vers 17, festige das Werk unserer Hände. Die letzte Bitte von Mose ist, festige das Werk unserer Hände. Wenn du morgen früh ins Geschäft gehst, dann bete das. Festige du das Werk meiner Hände. Wir dürfen unsere Arbeit, unseren Dienst hier in der Gemeinde oder das, was du tagtäglich machst, wir dürfen es vor Gott legen und sagen, segne und festige du es. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Der See liegt vor mir. Noch ein Schritt, ich wache auf. Ich frühstücke etwas, richte mich für meinen Arbeitstag. Ich laufe zum Bahnhof. Vereinzelt zwitschern schon ein paar Vögel. Ich genieße die Ruhe und die Frische des neuen Tages. Ich blicke zum Himmel. Was, wenn ich heute gehe? Ich lächle. Wenn ich heute gehe, ich weiß, du nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Wenn ich heute gehe, der Himmel ist mein Zuhause. Wenn ich heute gehe, du bist alles, was ich hab, alles, was ich brauch, hineni. Hier bin ich folge dir nach. Amen.